hörst Hebammen-Klartext mit Herz. Mein Name ist Nadine Wehrmann, ich bin seit mehr als 20 Jahren Hebamme und mich triffst du in meiner eigenen Hebammenpraxis und natürlich online. Im Podcast teile ich mit dir ehrliche Worte, gute Gedanken und wertvolles Wissen. Gehe mit mir motiviert, entspannt und voller Vorfreude durch die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett. Lust auf Plauderei aus dem Hebammen-Nähkästchen? Na dann, los geht's! Der Geburtsplan ist für Frau, Klinik, Hebamme, Ärzte, Geburtshelfer manchmal so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Und deshalb möchte ich in der heutigen Folge das Thema einfach mal aufgreifen. Vorteile, Nachteile von so einem Geburtsplan. Aber, und das wäre mir das ganz Wichtige am Ende der Folge, eben auch mal zu gucken, welche Tipps kann ich euch für die Erstellung eines solchen Geburtsplanes mitgeben. Denn es hat auf jeden Fall positive Effekte, sich mit den Wünschen für eine Geburt auseinanderzusetzen. Und das ist ja eigentlich das, was ich auch immer so in meiner Geburtsvorbereitung möchte, dass man informiert Entscheidungen und Wünsche überhaupt erst treffen kann. Und dafür setzt sich natürlich auch erstmal ein Wissen ein Stück weit heraus. Fangen wir aber ganz von vorne an. Was ist denn eigentlich ein Geburtsplan, wenn du bisher noch gar nie das Wort Geburtsplan gehört hast oder weißt, was sich dahinter verbirgt? Müssen wir erstmal anfangen zu überlegen, was ist das? Und zwar sind das eine schriftlich festgelegte Liste mit Punkten, die die Geburt und deren Ablauf regeln sollen. Zum Beispiel werden da solche Punkte genannt, wer ist bei der Geburt dabei, wer soll dabei sein, möchte ich Schmerzmittel, welche Schmerzmittel möchte ich, persönliche Bedürfnisse. Aber es kommen natürlich auch solche individuellen Bedürfnisse vielleicht zum Tragen, die einen religiösen oder einen kulturellen Hintergrund haben. Das Thema Intervention wird häufig aufgegriffen, ob das dann den Dammriss oder den Dammschnitt betrifft. Ja. Wie soll unter der Geburt mit mir umgegangen werden und welche Wünsche habe ich da dran? Das, was ich euch vorneweg schon sagen kann, was ich euch überhaupt nicht empfehlen kann, was natürlich im Netz immer großzügigst angeboten wird, sind diese Geburtspläne, die man sich wirklich einfach per Mausklick runterlädt, ausdruckt, unterschreibt und fertig. Davor möchte ich euch wirklich so ein bisschen warnen. Aber gehen wir nochmal vorneweg in die Vorteile, die das für dich als Frau bedeutet, wenn du dich mit so etwas wie einem Geburtsplan oder den Wünschen für deine Geburt auseinandersetzt. Das ist nämlich genau der Knackpunkt. Ich finde es gut, wenn sich Frauen, Paare überlegen, was möchte ich für meine Geburt? Was ist wichtig? Was ist mir wichtig? Denn das kann ja für eine andere Frau schon wieder ganz anders aussehen. Die Frauen haben auch nach der Erstellung eines Geburtsplanes ein Gefühl von Kontrolle. Auch von, ich kann meine Geburt selbst bestimmen. Und sie nehmen damit natürlich auf jeden Fall eine aktivere Rolle ein und kommen aus dieser passiven Rolle des, ich lasse da irgendwas über mich ergehen am Tag X, da kommen sie natürlich raus. Wichtig finde ich, das habe ich ja schon eingangs gesagt, bevor ich mir einen DIN A4-Zettel nehme und einen Stift, mich in eine ruhige Ecke setze und schreibe, dass ich mich erstmal mit diesem ganzen Thema der Geburt intensiv auseinandersetze. Was sind denn Vor- und Nachteile? Warum wird denn die eine oder andere Intervention gemacht? Wie ist denn das aus der Sicht der Geburtshelfer zu beurteilen? Ich kann euch nur mal ein Beispiel geben, woran ich das immer ganz gerne auch in der Geburtsvorbereitung erkläre. Wenn wir über das Thema Dammverletzung sprechen, also ob das jetzt ein Dammriss ist oder ein Dammschnitt ist. Keine Frau, hatte ich bisher noch nie im Kurs, sitzt dann da, hebt die Hand und sagt, ich hätte gerne. Nein, natürlich nicht. Auf der anderen Seite bringt es doch auch nichts, das muss ich jetzt so aus Hebammenseite sagen, wenn eine Frau in ihren Geburtsplan reinschreibt, ich möchte keinen Dammschnitt oder ich möchte keine Dammverletzung haben. Das wird ja jeder reinschreiben. Haben möchte das keiner. Aber jetzt müssen wir mal überlegen, warum wird denn das gemacht? Warum wird denn vielleicht irgendwann ein Dammschnitt notwendig? Das ist ja, unterliegt einer medizinischen Indikation. Das heißt, wenn ich am Ende der Geburt merke, der häufigste Grund ist ja, die Herztöne machen mir jetzt schlapp und das Kind schafft es jetzt nicht noch 10 Wehen, 10 Presswehen auszuhalten, bis es vielleicht diesen Weg über den Damm hinkriegt, dann kann ich natürlich durch den Dammschnitt diese 10 Wehen abkürzen und kann sagen, in der nächsten Wehe kommt es. Das würde ja voraussetzen, ich würde jetzt sagen, nee, dann lassen wir lieber einen Sauerstoffmangel das Kind erleiden, als dass wir der Frau jetzt einen Dammschnitt setzen. Und das, finde ich, ist für die Frauen immer einleuchtend. Ich muss natürlich als Hebamme beides abwägen und es wird keine Hebamme morgens aufstehen, sich die Hände reiben und sagen, oh, heute ist Montag, heute ist Dammschnittmontag oder was auch immer, sondern das ist eine ganz klare medizinische Indikation, wann wir eben dann zu einer Schere greifen. Und ob die Frau dann in ihren Geburtsplan reingeschrieben hat, ich möchte es oder ich möchte es nicht, dann wird das nichts ändern. Und das meine ich eben mit dieser Aufklärung. Viele dieser im Internet kursierenden Geburtspläne, da habe ich manchmal das Gefühl, das haben sich Leute geschrieben. Und wenn ich vom Medizinischen keine Ahnung habe und mich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt habe, dann liest sich das für einen medizinischen Laien auch als, ja, plausibel. Natürlich möchte ich keine Verletzung. Natürlich möchte ich vielleicht auch keine Schmerzmittel. Und ich möchte über jeden Eingriff informiert werden. Das ist auch immer so ein Satz, wo ich den Frauen auch bei dem Thema Dammschnitt sage, möchte ich vor dem Eingriff des Dammschnittes in der Wehenpause von der Hebamme hören, so Frau Müller-Meyer-Schulze, in der nächsten Wehe schneide ich mit der Schere jetzt hier unten in ihren Damm. Da würde jede Frau versuchen, ihre Beine in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich gehe. Verständlich, finde ich. Das heißt, gerade an der Stelle ist es doch wichtig, und das garantiert ihr ja auch, dass sie diesen Dammschnitt nicht merkt, dass ich die Wehe kommen lasse, dass die Frau maximal mitdrückt und dass ich am Wehenhöhepunkt, so soll der medizinisch durchgeführt werden, den Dammschnitt setze und die Frau merkt davon nichts. Würde ich sie über diesen Eingriff im Vorfeld informieren, hätte ich als Hebamme große Bedenken, dass die Frau in dem Moment nicht mitdrückt, weil sie so eine Angst hat und den dann auch spürt, den Dammschnitt. Das heißt, das, was ich da im ersten Step gut liest, kann unter Umständen mich ganz schön in die Bredouille bringen und mir vielleicht mehr Nachteile mitbringen, wie angenommen. Das heißt, dass einer meiner Tipps auch wäre, diese Wünsche, die ihr da formuliert habt, mal mit einer Fachperson zu besprechen. Das kann eure Hebamme sein. Was ich auch gut finde, diese Wünsche zu einem Vorgespräch mit in die Klinik zu nehmen, wenn ihr im Klinik-Setting entbinden wollt. Denn auch hier gibt es einfach in der Klinik verschiedene Spielregeln. Auch ein häufiger Punkt, der in so einem Geburtsplan aus dem Internet genannt wird, ich möchte keinen venösen Zugang haben. Das ist für eine Hausgeburt und eine Geburtshausgeburt überhaupt kein Thema, denn darüber würde man ja jetzt auch gar kein Medikament irgendwie in dem Falle geben. In der Klinik sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Hier werden viel mehr Frauen betreut und natürlich kommt es durch die Menge auch mal eher zu Notfällen. Und wenn jetzt eine Frau vielleicht 12, 14 Stunden unter der Geburt war, wenig getrunken, nichts gegessen hat, dann werden natürlich auch die Venen deutlich schlaffer. Wenn die Frau nach der Geburt des Kindes aber plötzlich ganz stark das Bluten anfängt und dann die Wehen so schlecht sind und man braucht irgendwie 10 Minuten, bis man einen venösen Zugang gelegt haben, dann gibt es ganz klare Spielregeln in manchen Kliniken, wo die sagen, nein, wenn eine Frau unter der Geburt ist, braucht die einen venösen Zugang. Und das heißt, man muss immer hier wieder so einen Gegenvergleich machen. Sind meine Wünsche kompatibel mit dem Setting, in dem ich entbinden möchte? Und hier ist von beiden Seiten ein Stück weit Flexibilität gefragt, aber doch ein größeres Maß nochmal von dem entbindenden Pärchen, dass die sagen, okay, ja, es leuchtet mir ein, wir machen das ja auch nicht aus Lust und Dollerei. Es mag auch jedes Krankenhaus anders halten, aber dass man wirklich nochmal überlegt, okay, passt das eigentlich zu meinen eigenen Vorstellungen? Und vielleicht kann so ein Vorgespräch auch dazu führen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt wochenlang gedacht, das ist genau die passende Klinik, hier möchte ich gerne entbinden, aber ich merke, wir driften so stark auseinander und meine Wünsche können hier eigentlich gar nicht so erfüllt werden. Ich muss mir einen Plan B überlegen. Das wäre doch dann auch letztendlich besser, es im Vorfeld zu wissen, als unter der Geburt oder danach das Gefühl zu haben, boah, ich bin total enttäuscht, weil alles, was ich mir so vorgenommen habe, ist überhaupt nicht so gelaufen. Also es sorgt natürlich auch für eine größere Zufriedenheit, wenn Wünsche erfüllt werden können. Und da freuen sich natürlich die Geburtshelfer drüber und ihr natürlich am Ende auch auf alle Fälle. Kommen wir mal ein bisschen zu den Nachteilen, was ein Geburtsplan für die Frau mit sich bringen kann. Eine Geburt ist etwas, was sich sehr selten in einen Plan fügen lässt. Ich kann Urlaubspläne machen. Und selbst dann habt ihr das sicherlich schon mal erlebt, dass der Plan für meinen Urlaub von irgendetwas Unvorhersehbarem über den Haufen gerannt wird. Für den Urlaub sind wir dann vielleicht noch relativ flexibel und sagen, ah, haben wir was anderes Schönes gemacht, war auch okay. Bei einer Geburt finde ich es noch schwieriger, so etwas, was so aus Spontanität, aus so vielen verschiedenen einzelnen Facetten besteht, es in einen Plan zu drücken. Also das muss man sich immer sehr, sehr vorsichtig formulieren und probieren, hier schon bei der Formulierung sehr offen und flexibel zu bleiben, um Enttäuschungen im besten Falle hier schon vorzubeugen. Gerade wenn es dann doch anders gelaufen ist, dass man dann nicht enttäuscht ist, sondern dass man damit auch seinen Frieden findet. Ich finde auch immer, so ein Plan kann Frauen und Paare sehr unflexibel unter der Geburt werden lassen. Diesen Plan des Geburtsplans, den mache ich ja im wehenfreien Zustand. Das heißt, wenn ich noch nie Wehen hatte, selbst wenn ich schon Wehen hatte, kann sich ja das bei Geburt 3 und 4 und 2 schon wieder anders anfühlen wie bei der Geburt 1. Das heißt, ich kann eigentlich noch gar nicht in diese Situation hineinhüpfen, die mich dann unter der Geburt erwartet. Und dafür im schmerzfreien Zustand einen Plan zu machen, ist natürlich total schwierig. Und es kann natürlich auch zu unerwünschten Konflikten mit dem Personal führen, wenn dieser Geburtsplan in keinster Weise im Vorfeld mal besprochen wurde, sodass dann auch die Hebamme sagen konnte, nein, das machen wir hier sowieso so und das passt gut, das machen wir hier auch so. Das gibt euch und dem Personal auch die Möglichkeit zu sagen, ja, das Paar möchte es genauso, wie wir hier das auch so ein bisschen handhaben und bewerkstelligen können. Also das ist auf jeden Fall gut. Das wären so aus meiner Sicht die Hauptnachteile. Was wären jetzt die Tipps bezüglich der Erstellung eines Geburtsplans? Also nochmal ein intensives Auseinandersetzen mit dem Thema der Geburt. Und hier wäre meine Empfehlung, wirklich einen Kurs zu besuchen mit einer Hebamme, die beide Seiten einfach kennt, die euch natürlich mit euren Wünschen auch versteht, aber eben auch weiß, was steht im Kontext jetzt auf der anderen Seite von den Geburtshelfern. Wir sind ja wirklich als Geburtshelfer die Anwälte von beiden, nicht nur von Mutter und Vater, sondern natürlich auch vom Kind. Wir müssen doch auch den Zustand des Kindes im Blick behalten. Und das ist dann oft schwierig, wenn zum Beispiel auch in solchen Geburtsplänen steht, wir wollen kein kontinuierliches CTG haben. In vielen Kliniken ist es so, dass in der Endphase der Geburt eine Dauerüberwachung geschrieben wird, weil an dieser Stelle ja das Risiko für Herztonabfälle, weil es einfach immer enger wird, die Wehen immer stärker werden, hinter dem Kind schon viele Stunden Wehen liegen, dass hier auch Herztonauffälligkeiten, Abfälle sichtbar werden. Soll ich jetzt der Frau kein CTG anhängen und damit Gefahr laufen, dass dem Kind irgendwas passiert? Ich glaube, das ist auch nie in der Vorstellung der Eltern. Aber wenn man das nicht weiß, denkt man, ach ja, es wäre doch schöner ohne CTG. Das heißt, je mehr ich einfach weiß und auch die andere Seite verstehe, warum machen die das, umso flexibler und einsichtiger werden auch häufig dann die werdenden Eltern und sagen, ja klar, natürlich wollen wir für unser Kind, dass es dem auch gut geht. Und ja, wenn dafür das CTG notwendig ist, dass wir das immer abchecken können und zeitgleich sehen, dann ist es ja auch in Ordnung. Ich habe es schon mehrfach gesagt, ich würde euch bei der Erstellung eines Plans immer dazu raten, ein eigenes DIN A4-Blatt zu nehmen und eure eigenen Wünsche darauf zu formulieren, nicht auf diese fertigen, vorgefertigten Geburtspläne aus dem Internet zurückzugreifen. Und was ich euch auch aus der Klinikerfahrung heraus sagen kann, wenn ihr da mit 20 Seiten Geburtsplan in Schriftgröße 8, Computerschrift kommt, dann könnt ihr sehr sicher sein, dass sich nicht alle Geburtshelfer 20 Seiten von einer Frau durchlesen können, was einen Geburtsplan angeht. Geschweige denn, den dann auch so einhalten. Also ich finde hier wirklich wichtig, dass man verschiedene Eckdaten besprochen hat, aber für alles Weitere auch ein Stück weit offen ist und auch offen ist dafür, dass eben medizinische Gründe notwendig sind, den ein oder anderen Eingriff vorzunehmen. Das ist einfach manchmal so. Ich finde eine DIN A4-Seite, da kriege ich ordentlich was drauf und ich kann mich vielleicht auf 5 Punkte, auf 8 Punkte, die mir wichtig sind, irgendwie beschränken. Und umso wahrscheinlicher wird es, dass diese Punkte auch eingehalten werden. Am besten ist es, mit diesem Plan vor der Geburt, mehrere Wochen vor der Geburt, in der Klinik vorstellig zu werden. Vielleicht bei so einem Vorgespräch. Und nachdem man sich so ein bisschen kennengelernt hat, auch diesen Plan mal aus der Tasche zieht und sagt, wir haben uns Gedanken gemacht und irgendwie wären uns so verschiedene Punkte wichtig und ich würde total gerne mal mit Ihnen darüber gucken, dass Sie einfach sagen, das passt zu dem, was wir hier auch so machen oder das eine oder andere, da sage ich Ihnen mal, warum wir es anders machen. Auch hier, dass man nicht unflexibel ist und sagt, nein, nur so, wie es da steht, geht's, sondern sich auch mal die Seite anhört, Mensch, was hat die denn dafür jetzt einfach so eine Gegenmeinung? Warum ist das unsinnvoll, was ich vielleicht zu Hause auf meiner Couch gedacht habe, das ist doch ein schöner und wichtiger Punkt. Wenn ihr gar keine Übereinstimmung findet und ihr nach dem Vorgespräch eigentlich wirklich so ein bisschen betröppelt nach Hause geht, dann nehmt das auch positiv, als positives Zeichen dafür, dass das wahrscheinlich entweder eurem Wunsch so wenig entspricht, dass man sich nochmal überlegen sollte, das Setting zu ändern. Also zu überlegen, kann es eine andere Klinik sein? Oder sollte es vielleicht eher ein Geburtshaus sein oder eine Hausgeburt? Um diese Wünsche und die Erwartungen daran eher in Einklang zu bringen. Aktuell ist es so, dass ein Geburtsplan rechtlich nicht bindend ist, also nicht vergleichbar ist mit einer Patientenverfügung. Das heißt, ihr gebt die nicht ab und man wird sich daran richtig halten müssen, sondern es ist im Moment so, dass es eben diese rechtliche Bindung noch nicht an so einen Geburtsplan gibt. Es fehlen einfach dazu noch Urteile. Deshalb sage ich aktuell, so ein Urteil ist ja auch manchmal schnell gesprochen, aber mit dem jetzigen Stand ist es einfach so, dass es keine rechtliche Bindung hat. Glaube ich auch nochmal wichtig zu wissen, dass man eben auch davon wieder abweichen kann und sagen kann, okay, ich sehe das jetzt heute irgendwie anders. Und ich möchte auch alle, die jetzt zuhören und sagen, ach ja, das muss ich verschriftlichen und überhaupt, ich möchte jetzt gar nicht alle irgendwie zu Stift und Zettelrennen haben, sondern ich finde es genauso in Ordnung, wenn ihr im Laufe eines Geburtsvorbereitungskurses, den ihr vielleicht zusammen mit eurem Partner besucht habt, in dieser Zeit tauscht man sich ja auch ganz intensiv über diese Themen aus und man bespricht Wünsche und Vorstellungen. Das heißt, die Frau kann natürlich ihre Wünsche auch jederzeit so unter der Geburt äußern und sie hat noch als Rückendeckung ihren Mann, der ja auch mit im Bilde ist und sagt, du, das hast du dir im Geburtsvorbereitungskurs eher so gedacht und wollen wir da nochmal. Also auch hier ist der Mann eine ganz, ganz hilfreiche Stütze, um hier nochmal Ideen, wenn sie der Frau gerade so entfallen sind oder dass man das nochmal mit ins Boot werfen kann. Wenn die Frau sagt, ja, das habe ich vor 4 Wochen gedacht, heute sehe ich das ganz anders und empfinde das ganz anders, weil ich habe die Wehen, dann ist das auch völlig legitim. Also es muss nicht die Verschriftlichung vorgenommen werden, sondern ich glaube, es ist wichtig und das ist für mich und für meine Geburtsvorbereitungskurse sage ich wirklich auch immer den Paaren, nutzt das für euch, um euch klar darüber zu werden, welche Wünsche ihr habt und wollt und welche Erwartungen ihr an die Geburt habt umso klarer das einfach ist für euch, umso einfacher ist es dann auch eine Klinik oder eben auch die Entscheidung zu finden, wo gehe ich hin zur Entbindung. Also, es muss nicht schriftlich sein, es reicht auch irgendwie gute Ideen und Wünsche im Kopf zu haben und vor allen Dingen wieder diese informiert getroffene Entscheidung und den Wunsch. Das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges für einen Geburtsplan. Tja, das waren mal so meine Tipps und Ideen, Vorteile, Nachteile zum Thema Geburtsplan und Tipps. Vielleicht habt ihr jetzt schon so die ersten Ideen und holt euch gerade schon Zettel und Stift. Und ansonsten besprecht sie auf jeden Fall mal mit eurem Partner und überlegt mal, wie ihr mit diesem Thema für euch persönlich umgeht. Denn das ist ja immer das Oberste, dass jedes Paar so individuell und so unterschiedlich ist und so ist eben auch Geburt, dass man wirklich für sich selber das ganz gut stemmen muss. In diesem Sinne, eine schöne Woche und bis bald. Macht's gut. Danke, dass du heute dabei warst. Wirf doch auch noch einen Blick in die Notizen. Dort findest du weitere passende Infos und meine Kontaktdaten für Feedback, Fragen und Anregungen zum Podcast. Du hast noch mehr Lust auf Hebammen Klartext mit Herz? Dann sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei.